Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Infosendung vom Mittwoch, den 23. August. Heute mit den folgenden Themen. Verwitwete Lesben werden zu Witwern, nicht Witwen. Die Lesbenorganisation LOS mobilisiert gegen diesen Missstand. Und?
Nach einer Weile haben die jugendliche Anwohner, wer auch immer da rumlief, angefangen, dieses Haus im Erdgeschoss zu stürmen und auch im Erdgeschoss Feuer zu legen. In dem Haus waren zu der Zeit viele Vietnamesen, die in die oberen Stockwerke geflüchtet sind und da wirklich Todesangst ausgestanden haben.
Über 3000 Menschen waren beteiligt am Pogrom von Rostock-Lichterhagen. In diesen Tagen jährte sich dieses Ereignis zum 25. Mal. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Völz.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Willkommen zu den aktuellen Meldungen. Michael Spahr, da gab es doch diese Geschichte rund um Neonazis, welche die Bümplitz-Chilbi letztes Wochenende aufgemischt haben sollen. Gibt es da eigentlich noch News?
Ja, und das ist wieder mal so eine Geschichte, die sehr heiß gekocht wurde und sich nun wohl als Nullnummer herausstellt. Inzwischen hat sich einer dieser vermeintlichen Neonazis bei der Gratiszeitung 20 Minuten zu Wort gemeldet. Er sei kein Neonazi, sondern der einzige Schweizer in dieser multikulturellen Gruppe gewesen, welche die Bümplitzer Chilbi aufgemischt hat. Seine Kollegen seien Polen, Kurden, Türken und Sudanesen gewesen, also sicher nicht Neonazis, die einfach stockbesoffen waren. Ob diese Version der Geschichte stimmt, wissen wir jetzt genauso wenig, wie ob die andere Variante stimmt. Interessant ist diese Geschichte dennoch. Sie zeigt auf, wie die Medien, auch wir zuweilen, heutzutage oft zu Schnellschüssen greift, ohne die Fakten zu kennen. Die einzige Quelle, die es für diesen vermeintlichen Neonazi-Aufmarsch gab, war nämlich ein Tweet eines ehemaligen Bund-Journalisten. Sämtliche Berner Lokalzeitungen nahmen die Geschichte auf, wir übrigens auch. Im Nachhinein müssen wir selbstkritisch sagen, Recherchen und mehrere Quellen als Grundlage für eine Geschichte sind das A und O für guten Journalismus. Wenn wir uns nicht daran halten, müssen wir uns nicht wundern, dass wir als Lügenpresse oder Fake News beschimpft werden. Jetzt noch zum Thema Neonazi-Aufmärsche. Da gibt es eine gute Geschichte, die ich jetzt noch erzählen möchte. Laut dem britischen Independent hat die US-amerikanische Anti-Muslim-Vereinigung Act for America eine Reihe von islamophoben Demonstrationen abgesagt. Der Grund? Sie ist eingeschüchtert von der riesigen Zahl von Menschen, die von antifaschistischen Gruppierungen mobilisiert werden können. So demonstrierten letzten Samstag in Boston über 10.000 Menschen gegen Rechtsextremismus. An eine Demonstration von Rechtsextremen gleichen Tags am gleichen Ort tauchten nur gerade ein paar Dutzend auf. Wir bleiben gerade noch in den USA. Die Reaktionen von Experten und Expertinnen auf Donald Trumps Ankündigung zur Afghanistan-Politik der USA sind äußerst kritisch. Sowohl bei SRF als auch bei der Taz zum Beispiel malen Afghanistan-Kenner ein düsteres Bild. Donald Trump hat gestern angekündigt, die militärische Präsenz der USA in Afghanistan zu erhöhen, gleichzeitig aber auf Investitionen in Nation-Building zu verzichten. Mit anderen Worten, Trump setzt in Afghanistan auf rohe militärische Gewalt statt auf die Förderung von demokratischen Institutionen. Begründen tut Trump seine Strategie damit, dass mit mehr Militär die Taliban und der sogenannte Islamische Staat zurückgedrängt werden können. Indem er aber darauf verzichtet, gleichzeitig die Demokratie in Afghanistan festigen zu helfen, schafft er eine tödliche Ausgangslage. Kurzfristig rechnen Experten und Expertinnen damit, dass die radikal-islamistischen Kräfte zwar zurückgedrängt werden können, längerfristig aber fehlt dann die Basis für ein friedliches Zusammenleben verschiedenster Gruppen und Kulturen. Am Schluss dürften die islamistischen Kräfte sogar von der Politik Trumps profitieren, befürchten Afghanistan-Kenner und Kennerinnen. Weil die von den USA gestützte Regierung nicht auf Verhandlungen setzt, könnten die islamistischen Kräfte, insbesondere die Taliban, am Schluss noch gestärkt werden. Die aktuelle Regierung Afghanistan genießt in der Bevölkerung nämlich kaum Rückhalt. Die Stiftung für Konsumentenschutz SKS reicht eine Strafklage gegen die Swisscom ein. Laut der SKS hat der größte Schweizer Telekom-Konzern jahrelang Kunden und Kundinnen mit unnötigen Roaming-Gebühren betrogen. Wenn jemand im Ausland ist und er oder sie einen Anruf erhält, diesen verweigert und die anrufende Person dann auf die Swisscom Voicemail eine Botschaft einspricht, wird das sehr teuer. Die Swisscom hat laut Recherchen der SKS dem Kunden oder der Kundin dann Roaminggebühren für sowohl eingehende als auch für abgehende Telefone berechnet. Das, obwohl technisch gesehen der Anruf bei eben der Benutzung von Voicemail nur noch in der Schweiz stattfand und der Swisscom selber keine ausländischen Roaminggebühren abverlangt wurden. Laut der SKS sind nur Kunden und Kundinnen von Swisscom betroffen. Die anderen beiden großen Konzerne Sunrise und Salt verzichten auf diese betrügerische Praxis. Im Unterschied zu Telekom-Unternehmungen in der EU dürfen Schweizer Mobilfunkanbietende nach wie vor Roaming-Gebühren für Telefongespräche im Ausland verlangen. In der EU ist das jetzt verboten. Zum Wetter. Es bleibt vorerst so richtig Sommer bei Temperaturen um die 30 Grad und viel Sonne. Morgen Donnerstag sind vor allem gegen Abend vereinzelt Gewitter möglich. Ansonsten erwartet uns auch in den nächsten Tagen sonniges Wetter.
Rabe Info.
Der Buchstabe R steht im Schweizer Sozialversicherungsgesetz für eine grosse Ungerechtigkeit. Witwer werden nämlich dort anders behandelt als Witwen. Wenn eine verheiratete Frau älter als 45 Jahre alt ist und mindestens 5 Jahre verheiratet war, erhält sie eine Witwenrente, wenn ihr Mann stirbt. Ein Witwer erhält nichts. Seit homosexuelle Paare ihre Partnerschaft ähnlich wie eine Ehe registrieren können, haben sie zwar mehr Rechte, nicht aber beim Todesfall einer Partnerin. Stirbt eine lesbische Frau in einer registrierten Partnerschaft, wird die Hinterbliebene rechtlich nicht zur Witwe, sondern zum Witwer. Eine absurde Gesetzesgebung, gegen die sich die Lesbenorganisation Schweiz, LOS, jetzt wehrt. Michael Spahr hat LOS-Geschäftsleiterin Barbara Lantemann gefragt, welche Aktionen denn jetzt geplant seien.
Im Parlament wird eine Motion eintreffen, das ist Yvonne Ferry, eine Nationalrätin aus Aargau, wird diese Motion mit dem gleichen Text einreichen. Und wir wollen einfach mit der Petition auch ein wenig Druck zu dieser Motion bringen und zeigen, es sind viele Frauen und auch viele Männer wahrscheinlich empört, dass wir da so eine komische Erfahrung Gleichstellung bekommen, wenn es doch nicht für Frauen einfach ist. Wir wissen ja, die Armut bei Frauen ist sicher höher. Die Löhne bei den Frauen sind immer tiefer und da es kann doch nicht sein, dass eine Frau plötzlich einem Witwer gleichgestellt ist.
Eigentlich könnte man ja auch sagen, es ist sowieso falsch, wenn zwischen Witwer und Witwe ein Unterschied gemacht wird, sondern dass das einfach nur noch gesetzlich neutral formuliert wird. Können Sie sich auch vorstellen, in diesem Bereich aktiv zu werden?
Also ich muss ehrlich sagen, das ist eigentlich ein Anliegen von der LOS, diese Lesbenorganisation für die frauenliebende Frauen, sich zu einsetzen. Und wenn das jetzt im Gesetz so ist, dass Witwer und Witwe nicht gleichgestellt sind, dann gehört das eigentlich nicht da los, das zu ändern. Ich bin da auch in der Meinung, dass eben Frauen immer noch weniger verdienen. Wenn jetzt 2 Frauen zusammenleben, ein Leben lang oder so ein paar Jahre, und eine von beiden muss leider sterben, dann ist die zweite Frau wirklich in einer ganz schwierigen Situation. Und diese Situation ist wirklich Lied an den Frauenstand. Also wie ich vorher gesagt habe, es ist immer noch so, dass Frauen so ungefähr 15% weniger Lohn bekommen. Es ist immer noch so, dass Frauen im Alter oft mit Armut leben müssen, weil sie wirklich kleine Renten haben. Und das ist für uns ein wichtiges Anliegen. Wir ganz stark für die Frauen einsetzen. Das ist die Rolle da los.
Ein großes Anliegen ist ja auch eigentlich eine Ehe für alle. Das heißt, im Moment gibt es die eingetragene Partnerschaft und die klassische Ehe zwischen Mann und Frau. Und dort gibt es ja eigentlich auch Pläne, diese eigentlich zusammenzuführen, dass es nur noch ein Ehegesetz gibt. Wie weit ist man da eigentlich im Moment?
Ja, das Problem ist eben da, wir haben diese Petition lanciert, weil wir spüren, es geht jetzt wieder eine ganze Zeit lang, bis das alles in Bewegung kommt. Das Gesetz hat jetzt eine Fristverlängerung bekommen von 2 Jahren. Es wird jetzt nochmal, ich weiß nicht wie viele Jahre dauern, bis das Gesetz wirklich bereit ist und dann wahrscheinlich vor das Volk kommt. Wir haben da eigentlich keine Garantie, dass das wirklich durchkommt. Also wir werden sehr viel arbeiten müssen, damit die Gesellschaft das auch versteht, warum wir eigentlich die Ehe beantragen, also warum wir das wollen. Es geht um Gleichberechtigung. Und das wird ein langer Kampf. Ich denke, es könnte nochmal 7 oder sogar 8 Jahre dauern, bis die Ehe für alle endlich wirklich in Kraft tritt. Und das wollen wir jetzt nicht mehr länger warten. Aber es ist ganz klar ein Ziel.
Sagt Los-Geschäftsleiterin Barbara Lantemann. Die Petition der Lesbenorganisation Schweiz wird an der Pride West dieses Wochenende lanciert. Einen Link zu dieser Petition gibt's auf unserer Homepage info.rabe.ch.
Rabe Info.
Wir machen hier gleich einen Zeitsprung von 25 Jahren, als sich im Norden von Deutschland Unsägliches und Unfassbares ereignete. Die Pogrome von Rostock-Lichterhagen. Bevor wir genauer in Details abtauchen, hier die musikalische Aufarbeitung der Ereignisse. Die goldenen Zitronen, hiermit die Bürger von Rostock.
Was daraus wurde, hätte keiner gedacht.
Sie erfahren in ein Spiel, es hieß Mordversuch.
Es wurde zur Festwoche, doch damit nicht genug.
Der Bürger, den man wieder nach Volksfest fragt,
wurde mit einfachen Mitteln fernsichtbar.
Worum es ihm ging, lag klar auf der Hand.
Die finden unsere Töchter in Musiknächten Land.
Es gibt Dinge zu verstehen, es ist endgültig zu behalten. Es zieht nicht zu sagen, jetzt wäre nicht die Zeit. Nichts ist wahr, hier Ausreden gibt es nicht. Diese Welt ist ein Parasit mit Übergewicht. 7 Tage feiern, sinnvoll verbracht, Stimmung Anfang bis Ende.
Ganz fabelhaft, zum Grande Finale gab es Siegerparade.
Ein Spießrutenlauf,
viel Spaß.
Keine Gnade.
Ein Astkrawane zu zum Städel hinaus.
Ein Stein fliegt.
Blut fließt.
Treffer Applaus.
So siegt der Bürger auf heroische Art.
Diese Stadt ist jetzt sauber von Abfremdersaat. Es gibt Dinge zu verstehen, es ist endgültig zu bald. Es zieht nicht zu sagen, jetzt wäre nicht die Zeit. Nichts ist wahr, hier Ausreden gibt es nicht. Diese Welt ist ein Parasit mit Übergewicht. Dieses Spiel zog Kreise,
überall.
Der neue Volkssport ist um sich,
ganz enorm schnell.
Pogrom ist ein Sport hier traditionell.
In der Öffentlichkeit ging die Debatte los.
Und der Konsens war ganz erstaunlich groß.
Betroffen war man immerhin da und dort.
Doch der Grund dafür war seltsam absurd.
Wir befinden es in einer Skaldsaison.
Und was aus dem Ruf unserer Wirtschaft wird.
Man versäumt auch nicht sauber zu unterscheiden,
welche uns nützlich oder unnütz sind.
Nützlich, keine Frage, sind wir uns jene. Die Schuppen für den Wohlstand der Herrenrasse. Unnütz die anderen, nicht mal verfolgen, flängern sie die Taschen vom redlichen Volk.
So kam man zu dem grotesken Schluss, die armen Teufel, das Problem, das gelöst werden muss.
Ohne Schein hat die Landfront keine Gewalt. Der Bürger wehrt sich doch nur, selber schuld.
Es gibt Dinge zu verstehen, es ist endgültig zu behalten. Es zieht nicht zu sagen, jetzt wäre nicht die Zeit. Nichts ist wahr, hier Ausreden gibt es nicht. Diese Welt ist ein Parasit mit Übergewicht. Okay, man kann sagen, dieses Wissen ist nicht neu. Es gab nie mehr Wissen mit weniger Schlüssen, aber Scheiner sind eine schwierige Lüge. Luxus der Schein, Armut die Regel. Die Welt hier ist ein Bruchteil und deshalb so dicht, weil sie gestern wie heute den Rest der Welt tickt.
Rabe Info. Genau 25 Jahre ist es her. Rechtsextreme greifen eine Aufnahmestelle für Geflüchtete und eine Unterkunft für vietnamesische Arbeiter und Arbeiterinnen an. Schauplatz der Handlung, das norddeutsche Rostock-Lichterhagen. Mehrere Tage und Nächte bekommt die Polizei die Situation nicht unter Kontrolle. Immer wieder zieht sie sich für Stunden zurück und überlässt die Migranten und Migrantinnen dem Mob. Hunderte Rechtsextreme versuchen, die Gebäude zu stürmen, werfen Brandsätze und Steine, erst auf das 11-stöckige Wohnhaus, dann auf das kleinere Gebäude der vietnamesischen Community. Bis zu 3000 Menschen schauen zu, applaudieren, johlen und trinken Bier. In der dritten Nacht stehen dann plötzlich mehrere Wohnungen in Flammen. Es grenzt an ein Wunder, dass die rund 100 Bewohner und Bewohnerinnen alle über das Dach eines Plattenbaus fliehen können und niemand ums Leben kommt. 25 Jahre ist her. Katrin Hiss blickt für uns zurück auf das Pogrom von Rostock-Lichterhagen.
Und so viel Hass habe ich, glaube ich, noch nie im Leben erlebt.
Tausende Zuschauer da, Tausende, ja.
Und es zeigt sich, dass 1992 tatsächlich ein Trauerspiel war, ein Zusammenspiel auch von Medienverantwortlichen, Politik und auch den Menschen hier vor Ort natürlich.
Das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen jährt sich in diesen Tagen zum 25. Mal. Deutschland den Deutschen, riefen die tausenden RandaliererInnen und Schaulustigen, als sie 4 Tage und Nächte lang die Plattenbauten von Migrantinnen angreifen. Der Politikwissenschaftler Thomas Prenzl umschreibt ein Pogrom in etwa als einen über einen längeren Zeitraum andauernden Angriff auf eine Menschengruppe, welcher von der Bevölkerung ohne Widerstand gedeckt wird und bei welchem die Sicherheitsbehörden untätig bleiben. Die Situation in Rostock-Lichterhagen war nicht leicht. Seit Monaten beschwerten sich AnwohnerInnen über die unzumutbaren Zustände rund um die zentrale Aufnahmeeinrichtung für Geflüchtete, wegen Wandmalereien auch Sonnenblumenhaus genannt. Bis zu 400 Menschen mussten um das Gebäude herum campieren, da im Haus drin schlicht kein Platz mehr war. Es wurden keine zusätzlichen sanitären Anlagen zur Verfügung gestellt, es gab kein Wasser und kein Essen. Der Zeitzeuge Patrice Jäger gegenüber dem freien Radio Loro aus Rostock.
Wenn ich zurückgehe in meine Erinnerungen, kann ich mich sehr gut erinnern an die Zeiten, als diese vielen Leute kamen, dort auf der Wiese kampiert haben. Ich glaube, es waren überwiegend Roma, zumindest in meiner Erinnerung. Und das war für uns als Kinder irgendwie interessant und gleichzeitig war es auch irgendwie so eine Stimmung von, die sind bettelarm und die sind gefährlich und sie haben tatsächlich auch gebettelt, daran kann ich mich erinnern. Und da ist sehr viel Unmut entstanden in der Bevölkerung. Ja, viel wurde erzählt, dass sie klauen und Handtaschen klauen. Ich habe keine Ahnung, ob das passiert ist, aber das war so, das wurde erzählt. Und es war irgendwie ganz schnell klar so, dass wir wollen das nicht haben. Ja, und meine Oma hat direkt an dieser Kreuzung gewohnt, Flensburger Güstrower Straße, das ist genau die Ecke zum Sonnenblumenhochhaus, kann man rübergucken. Der nächste Punkt, an den ich mich gut erinnern kann, war ein Nachmittag, als meine Oma mir erzählt hat, dass in der Zeitung gab es eine Ankündigung, die so lautete, dass die Bürger, wenn sich da nichts tut, die Sache selbst in die Hand nehmen und es werden heiße Nächte erwartet.
Der Zorn der RostockerInnen über die unhaltbaren Zustände richtete sich also nicht gegen die verantwortlichen Behörden, sondern gegen die Geflüchteten selbst. Die örtlichen Medien druckten Aufrufe zur Gewalt ab. Weder die Stadt Rostock noch das Land Mecklenburg-Vorpommern tat etwas, um die Situation zu verbessern. Der Verdacht liegt nahe, dass man es politisch drauf ankommen lassen wollte. Und so versammelten sich am 22. August 1992 hunderte Menschen auf der Wiese vor den Plattenbauten. Zeitzeuge Patrice Jäger.
Also der Moment, an dem ich gemerkt habe, dass etwas seltsam war, war, glaube ich, am späten Abend. Ich glaube, es war schon fast dunkel. Und es haben irgendwie alle Leute in diesem Wohnblock und auch in den gegenüberliegenden Wohnblöcken aus dem Fenster geguckt. Also es waren überall die Fenster auf, es war auch sehr warm. Und die Nachbarn, die neben uns gewohnt haben, auch unter uns und über uns, die haben alle rausgeguckt. Und dann gab es diese Sprechchöre von dieser Menschenmasse da unten. Und ich habe das nicht verstanden. Und ich habe meine Oma gefragt, ich habe irgendwie gehört, dass das sich reimt und ne, dass sie irgendwas rufen, aber ich habe es nicht verstanden. Und dann habe ich sie gefragt, was die sagen. Und dann hat sie so eine Geste gemacht, so mit einem Zeigefinger von Mund. Also ich sollte das nicht so laut sagen. Und dann hat sie mir mehr oder weniger leise ins Ohr geflüstert, dass das, was die Leute da rufen, Ausländer raus bedeutet. Und das wollte sie nicht so laut sagen, weil die Nachbarn, also alle die auch rausgeguckt haben, das nicht hören sollten. Und ich glaube, das war für mich der Moment, an dem ich irgendwie kapiert habe, was da draußen passiert. Das ist irgendwie gefährlich und falsch.
Auch ein Team von Spiegel TV war vor Ort und interviewte Menschen, welche sich vor dem Haus einfanden, um gegen die Geflüchteten zu protestieren.
Ich bin nicht ausländerfeindlich, aber wie die sich hier bewegen, das geht doch gegen jede deutsche Norm. Da sind wir Deutschen ganz anders. Für Sauberkeit, für Ehrlichkeit.
Warum soll es den anderen denn besser gehen? Na, ich möchte auch was davon haben.
Also irgendwie finde ich das eine Schweinerei, ne? Mit den Asylanten. Hier kommen die Asylanten rein und verunreinigen die Wohnung. Die haben ja gar keine Kultur. Ich meine, Deutsch ist ja bekannt, dass er reinlich ist und so.
Das sind richtige Zigeuner. Die haben Lagerfeuer gemacht. Die haben alles gemacht hier. Die haben verschmutzt. Sie waren in den Mülltonnen, in den Containern drin. Ich meine, und hier in der Kaufhalle auch. Ne? Die haben da wirklich reingepullert und sich hingesetzt. Also das war schlimm.
Patrice Jäger war erst 10 Jahre alt, als es in Rostock-Lichtenhagen zum 4-tägigen Pogrom kommt. Von der Wohnung seiner Großmutter gegenüber schaute er auf die Menschen runter, die sich vor der geflüchteten Unterkunft versammelten. Nach unten traute er sich nicht, aber...
Es war schon irgendwie klar so, das sind so die Lichtenhäger, ne? Und ja, also später, als die Schulzeit wieder anfing, das war, glaube ich, in den Ferien, da gab es auch Schüler an meiner Schule, die sich gebrüstet haben, da mitgemacht zu haben. Also das waren unsere Leute sozusagen.
Nguyen Nhin Khoi aus der vietnamesischen Community lebte damals als sogenannter Vertragsarbeiter in Rostock-Lichtenhagen. Nicht nur das Camp für Geflüchtete wird in dem 4 Tage dauernden Pogrom angegriffen, sondern auch ein Plattenbau für Vertragsarbeiter. Seiner Meinung nach waren es in erster Linie Auswärtige, welche die Gebäude in Brand steckten, wie er dem Freien Radio Loro in Rostock erklärt.
Es gibt welche Leute, so wie die Nazis, die Skinhead, die haben diese Zeit nur einfach ausgenutzt. Die Leute, die Vietnamesen angegriffen haben, die sind meistens nicht hier in Rostock. Die sind nicht in Rostock, die meisten. Natürlich gibt es auch welche dabei. Aber die meisten, die kommen von Hamburg, von Berlin, von überall. Die
Zuschauen sind.
Ja, Zuschauen, ja. Das ist auch sehr schlimm. Zuschauen, ich habe irgendwie gehört, tausende Zuschauer da. Ja, Zuschauer, ja. Tausende, ja. Aber die Skinhead, die Nazi, die kommen zusammen von überall in Deutschland. Die kommen hierher mit Bus, mit Bahn und so weiter. Und davon ein paar von Rostock vielleicht, ja.
Zeitzeuge Patrice Jäger widerspricht. Menschen aus anderen Städten seien zwar anwesend gewesen, das Gros der Leute wäre aber aus Rostock selbst gekommen.
Da muss man echt aufpassen. Ich beobachte das bei vielen Rostockern und Rostockerinnen, dass das so ein Abwehrmechanismus ist, die dann sagen, naja, die kamen ja von überall und eigentlich waren das ja gar keine Rostocker. Und da, finde ich, muss man wirklich widersprechen, weil die Masse der Leute, die dort unten stand, das waren Rostocker. Und ich kann mich auch erinnern an die Verkehrsstaus nach Rostock rein, Autos mit Hamburger Kennzeichen, Karlsruhe. Und das ist alles richtig. Aber ich glaube, diese Verantwortung, die müssen wir einfach tragen.
Ob aus Hamburg, Karlsruhe oder Rostock, klar ist, dass abgesehen von bekennenden Rechtsextremen auch bis anhin unauffällige BürgerInnen teilnahmen am Angriff gegen die Häuser von MigrantInnen. Am 3. Abend der Ausschreitungen entstand ein Foto, welches um die Welt ging. Ein Mann in Deutschland-Trikot, Jogginghose und Sandalen hebt den Arm zum Hitlergruß, in seinem Schritt deutlich sichtbar ein großer Urinfleck. Der Fotograf Jürgen Siegmann erinnert sich gegenüber dem Freien Radio Lora in München.
An diesem Abend zog irgendwann die Polizei komplett ab. Es war nicht mehr ein einziger Polizist zu sehen. Nach einer Weile haben die jugendliche Anwohner, wer auch immer da rumlief, angefangen, dieses Haus im Erdgeschoss zu stürmen und auch im Erdgeschoss Feuer zu legen. In dem Haus waren zu der Zeit viele Vietnamesen, die in die oberen Stockwerke geflüchtet sind und da wirklich Todesangst ausgestanden haben. Und mit diesem Bild im Kopf muss man eigentlich das Foto auch beurteilen, weil das ist genau an diesem Abend aufgenommen worden. Diese beiden Herren, die da drauf zu sehen sind, da ist ja noch einer neben dem sogenannten Pisser, die haben sich das halt gemütlich angeguckt. Und als sie gesehen haben, dass sie fotografiert wurden, hat der eine darauf dann halt auch noch mit dem Hitlergruß reagiert.
Tausende AnwohnerInnen, die gröhlend zuschauten. Eine Polizei, die jeden Abend nach wenigen Stunden wieder abzog. Das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen war ein klares Versagen von Politik, Behörden und Zivilgesellschaft. Es war der größte rassistisch motivierte Angriff in Deutschland der Nachkriegszeit.
Ich habe von diesem brennenden Haus selber nicht ein einziges Foto, weil es war einer der gruseligsten Momente meines Lebens. Als Fotograf kann man sich ja normalerweise, wenn es irgendwie Ausschreitungen, egal welcher Art gibt, immer noch so ein bisschen hinter der Polizeireihe verstecken. Und an diesem Abend ist die Polizei wirklich abgezogen. Die sind einfach in Reih und Glied wegmarschiert und wurden nie wieder gesehen.
Am dritten Abend der Ausschreitungen, die Polizei war abgezogen, die Meute in Volksfeststimmung. Das Haus der vietnamesischen VertragsarbeiterInnen wurde in Brand gesetzt. 3000 Menschen schauten zu. Die BewohnerInnen des Gebäudes konnten in letzter Minute durch eine aufgeschlagene Dachluke fliehen. Alle überlebten. Dass tausende Leute zuschauten, als die Unterkünfte von MigrantInnen in Brand gesteckt wurden, überrascht die Rostocker Aktivistin Claudia nicht. Gegenüber dem Radio Korax in Halle ordnet sie die Geschehnisse geschichtlich ein, in einen Kontext, welcher von latentem Alltagsrassismus geprägt war.
Direkt nach der Wende einmal dieser Einheitstaumel, so ein neuer Nationalismus, den es damals gab. Andererseits ein unverantwortlicher, wortlicher Umgang mit Migrantinnen und Migranten, die nach Deutschland gekommen sind. Die Flüchtlingsheime waren überfüllt. Das Problem gab es eben auch in Rostock, dass dort diejenigen, die Asyl beantragt haben, gar nicht alle untergebracht wurden. Da haben eben auch die Behörden versagt und teilweise davor kampieren mussten und so weiter. Die Medien haben das Ganze dann immer wieder hochgeschaukelt, haben rassistischen Parolen immer quasi diejenigen dafür verantwortlich gemacht für die Zustände, die nach Deutschland gekommen sind und dort quasi unter menschenunwürdigen Bedingungen leben mussten.
Rund 40 AngreiferInnen wurden in den kommenden Monaten zu bis zu 3,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Die tausenden Menschen, welche teilweise gröhlend zuschauten und applaudierten, kamen ungestraft davon. Die Dokumente und Einsatzberichte der Polizei sind noch immer unter Verschluss. Noch konnte also nicht geklärt werden, warum die Polizei nicht oder jeden Abend nur sehr spät einschritt.
In diesen Tagen jähren sich die Ereignisse von Rostock-Lichtenhagen zum 25. Mal. Als Erinnerung an die Pogrome lässt der Twitter-User Lichtenhagen92 in Originalzeit die Ereignisse noch einmal Revue passieren. Diese Twitter-Timeline gibt's auch auf unserer Homepage info.rabe.ch. Noch heute kommt es regelmäßig zu rechtsmotivierten Angriffen auf Unterkünfte von Geflüchteten. Laut dem Bundeskriminalamt waren es im letzten Jahr in Deutschland deren 988.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Mittwoch, den 23. August. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Dossiers mit Videos, Bildern und Links zu aktuellen Themen. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen Donnerstag, dann unter anderem mit einem großen Special zu Sans-Papiers in Film und in Realität. Beigetragen zu dieser Sendung haben Michael Spar und Katrin Hiss. Mein Name ist Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.